Willkommen auf dem Fantasy Channel. Ich lese heute eine Story von Arthur Gordon Wolfe. Tanakshi ist 2010 in der von Susanne O'Connell herausgegebenen Anthologie Avatare, Roboter und andere Stellvertreter im Wendepunkt Verlag erschienen. Arthur Gordon Wolfe, Tanakshi. Am Tag der Beerdigung meiner Mutter war ich schon sehr früh aufgestanden, um in aller Ruhe ein Frühstück einnehmen zu können. Von Ruhe konnte allerdings keine Rede sein. Schon nach einem halben Brötchen verkrampfte sich mein Magen. Ich schob den Teller von mir und ersetzte die fehlende feste Nahrung durch eine zusätzliche Kanne Kaffee. Innerlich brodelte ich. Die wirrsten Gedanken jagten mir durch den Kopf. Vor allem aber machte ich mir Vorwürfe. In den vergangenen 5 Jahren hatte ich meine Mutter höchstens 3-mal besucht. Und das, obwohl ihr kleines Haus keine 20 Meilen von meiner Wohnung entfernt lag. Bei unseren zahlreichen Holo-Telefonaten hatte ich stets alles auf meinen Stress in der Firma geschoben. Wenn ich jedoch ehrlich zu mir selbst war, so hatte ich fast immer inoffizielle Meetings, belanglose Empfänge und langweilige Partys ihrer Gegenwart vorgezogen. Das Holobild eines Videotransmitters mochte noch so lebensecht sein, den tatsächlichen Kontakt zu einer Person konnte es nicht ersetzen. Ich seufzte. War es nicht immer so, dass derartige Banalitäten und Lebenslügen erst deutlich zutage traten, wenn der geliebte Mensch nicht mehr da war?
»Hey, Jeff, beweg deinen faulen Hintern, dein Taxi ist da«,
verkündete mein Intercom vom Wohnzimmer aus. Ich hatte das Gerät mit einer Stimme eines Schauspielers aus den alten Non-VR-Filmzeiten programmiert. An diesem Morgen war die ironische Macho-Stimme von Bruce Willis allerdings alles andere als passend. Ich leerte hastig eine weitere Tasse Kaffee und warf mir den Mantel über.
»Was ist?«
tönte Bruce bereits hörbar genervt.
»Will der Herr etwa Wurzeln schlagen? Das Taxameter läuft und läuft und...« »Ach, halt einfach deine verdammte Klappe!«
unterbrach ich das nervige Geplapper. Ich nannte den Code für die Aktivierung des Sicherheitssystems und ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Die transparenten Scheiben des Außenlichts gestatteten mir wie immer einen Panoramablick über die Stadt. Da auch der Boden durchsichtig war, hatte man das Gefühl, man würde schweben oder abstürzen. Dies war auch einer der Gründe dafür, dass selbst VR-erprobte Zeitgenossen um derartige Kabinen einen weiten Bogen machten. Ich hatte damit keine Probleme. Mit Genugtuung stellte ich fest, dass sich zumindest das Wetter dem Anlass entsprechend präsentierte. Dunkle Wolkenmassen hingen tief über den Häuserreihen. Feiner Nieselregen, der kurz vor dem Auftreffen auf die Scheiben durch ein EM-Feld verdampft wurde, wob ein feines glitzerndes Gespinst. Für mich sah er aus wie ein Trauerschleier.
»St. Patrick's Friedhof«,
raunte ich dem Taxifahrer zu, bevor er mir mit seinen Standardfloskeln den letzten Nerv töten würde. Der Fahrer war ein P-112 oder 113-Modell. Replikanten dieser Serie waren recht individuell auf ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich eingestellt worden. Doch bei der Kommunikation hatte man seit der 102er-Serie kaum Fortschritte gemacht. Möglicherweise setzten die Entwickler bei OMC aber auch andere Prioritäten. Auch wenn in den Medien entsprechende Berichte fehlten, so hörte man doch von einigen Problemen, die die Firma mit ihren künstlichen Geschöpfen hatte. Es kursierten Gerüchte von unerklärlichen Aussetzern und seltsamem Fehlverhalten. UMC Biochemicals Computers Inc. dementierte selbstverständlich jegliche Zwischenfälle. Es war jedoch schon ein offenes Geheimnis, dass bereits ein gesamter, unbewohnter Stadtteil, den die Anwohner nur noch Battleground nannten, von unzähligen herrenlosen Tierreplikanten beherrscht wurde. Mein Fahrer schien von derartigen Entwicklungen offenbar noch unbeeinflusst zu sein. Er tippte sich jedenfalls an seine imaginäre Mütze und zwängte sich dann mit dem Gleiter geschickt in den Verkehrsstrom des Highways. Schon bald ließen mich das sanfte Schaukeln und das bienenartige Geräusch der Plasmakonverter in eine Art Halbschlaf fallen. Grell leuchtende Video-Werbetafeln zogen wie bizarre Schmetterlingsschwärme an mir vorbei. Als wir an einer Abzweigung kurz abbremsen mussten, starrte ich gedankenverloren auf eine Betonmauer, die mit Graffiti vollgeschmiert worden war. Die Sprayer hatten immer wieder einen Namen geschrieben. Reinigungsroboter waren schon dabei, die Farbe mit Hochdruckdüsen zu entfernen. Als das Taxi wieder anfuhr, gelang es mir, die verschlungenen Schriftzeichen zu entziffern. Tanakshi stand dort überall in blauer, roter und neongelber Farbe. Das Wort ergab für mich keinerlei Sinn. Ich nahm an, dass es sich um das Tag einer speziellen Sprayer-Gang handelte, die sich nicht selten die verrücktesten Namen ausdachten. So hatte ich schon Xislip oder Irrmaster gelesen. Mehr noch als über die abstrusen Namen hatte ich mir meine Gedanken über deren Träger gemacht. Wer benutzte in der heutigen Zeit noch eine derart antiquierte Kommunikationsform? Und warum? »Wir haben unsere Zielposition erreicht«, unterbrach der Fahrer meine Grübeleien. »Ich hoffe, die Fahrt hat Ihnen gefallen und Shibibi und meine Wenigkeit dürfen Sie bald wieder als Gast bei uns begrüßen.« Ich seufzte. Es schien unmöglich, diesen grässlichen Sprüchen vollkommen zu entrinnen. Wenn ich schon Shibibi hörte. Das Wort Monster war die Abkürzung von Cheetah Bumblebee, eine Gepardenhummel. Der verantwortliche Creative Director der PR-Abteilung musste damals wohl einen heftigen Drogencocktail intus gehabt haben. Noch verrückter aber war, dass UMC, der Haupteigner von Shibibi, der abstrusen Bezeichnung seines Transportunternehmens zugestimmt hatte. Als der Fahrer meine Visa über einen Scanner gezogen hatte, atmete ich erleichtert auf. »Nichts wie raus aus dieser rasenden Hummel«, dachte ich. Mit ausgreifenden Schritten folgte ich dem Schotterweg hinauf zum Friedhof. Mein Elan versiegte aber schon wieder am hohen schmiedeeisernen Eingangstor. Finster blickende, eherne Fledermäuse begrüßten den Besucher von den Seitenportalen herab. Zwischen den gedrehten, in pfeilartigen Spitzen auslaufenden Stäben der Torflügel wanden sich Schlangen und stilisiertes Efeu. Ein Hinweis auf die Vertreibung aus dem Paradies? Ein düsteres Memento Mori? Ich zog die Aufschläge meines Mantels fester zusammen, doch die Kälte, die ich plötzlich verspürte, hatte ihren Ursprung im Inneren meines Körpers. Ich bezweifelte, ob ich jemals wieder so etwas wie Wärme würde empfinden können. Elender Sünder, schienen die Fledermäuse in meinem Rücken zu kreischen.
Gottloser Heuchler,
zischten die Schlangen. Mit gesenktem Kopf schlurfte ich langsam auf die kleine Kapelle zu, in der für meine Mutter die letzte Messe gelesen würde. Kerzenlicht warf unruhige Schatten in den schmalen Raum. Ich blieb eine Weile in der offenen Tür stehen, um mich an die Düsternis zu gewöhnen. Von den wenigen Stühlen, die für Besucher bereitgestellt worden waren, war nur die letzte Reihe besetzt. Vier unbewegliche Silhouetten ragten wie Statuen daraus empor. Ein trostloser Anblick. Die fehlende Würdigung des Todes meiner Mutter wunderte mich jedoch nicht. Sie hatte nie einen großen Bekanntenkreis gehabt, und die wenigen wirklichen Freunde waren lange Zeit vor ihr gegangen. Als ich mich schließlich durch den Mittelgang nach vorne schob, meinte ich ein seltsames Murmeln zu vernehmen. Seltsame Wortfetzen drangen an mein Ohr.
»Wartet in der Erde, bald Aschinach!«
Die dunklen, dröhnenden Klänge einer Orgel lenkten meine Aufmerksamkeit aber wieder auf das matt glänzende Holz des Sarges. Es hatte mich eine Stange Geld und nervige Behördengänge gekostet, damit meine Mutter ihre letzte Ruhe in geweihter Erde fand. Für gewöhnlich wurde ein Leichnam hygienisch sauber verbrannt. Das Feuer hatte dabei eine derart hohe Temperatur, dass nicht einmal Stahl- oder Keramikimplantate übrig blieben. Nicht einmal Asche. Alles löste sich in feinen, filtergesiebten Rauch auf. Eine wirklich saubere Lösung. Der Mensch verschwand dahin, woher er gekommen war, ins absolute Nichts, ohne eine Spur zu hinterlassen. In einer Zeit, in der das Innehalten, das Zurückschauen tabu waren, galt diese Form der Entsorgung als geradezu revolutionär. Andenken und Trauer waren Begriffe einer längst ausgestorbenen Zivilisation. Nun, beinahe zumindest. Mom hatte ihrer kleinen Gemeinde bis zuletzt die Treue gehalten, und eine christliche Beerdigung war das Mindeste, was ich für sie tun konnte. Als die letzten Orgeltöne verhallt waren, trat der Pfarrer aus einer Seitentür der Apsis neben den Sarg.
bedachte mich mit einem stummen Nicken und hob dann beide Hände. »Liebe Angehörige und Freunde, liebe Trauergemeinde«, begann er mit einer sonoren Stimme. »Vor 2 Tagen wurde unsere Schwester Ruth im Alter von 69 Jahren vor unseren Schöpfer gerufen. Ich möchte das Gedenken an unsere Schwester in Christo unter ein biblisches Wort stellen, das wir im 1. Vers des Psalms 27 finden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen?« Eine Hand legte sich auf meine Schulter. »Mr. McCameron«, raunte mir jemand zu, »es ist soweit.« Verwirrt blickte ich in das ernste Gesicht des Pfarrers.
»Was? Oh, ja, natürlich«,
stotterte ich verlegen. Offenbar war ich während der Predigt eingeschlafen. Hastig sprang ich auf die Füße und sah gerade noch, wie der Sarg die Kapelle verließ. 4 Männer in schwarzen Anzügen und antiquiert anmutenden Zylindern trugen ihn auf ihren Schultern. Noch immer betroffen wegen meines Blackouts folgte ich unbeholfen der kleinen Gruppe. Nun war mir auch klar, wer die übrigen Trauergäste gewesen waren. Die Zeremonie am offenen Grab dauerte nicht lang. Nachdem die Totengräber den Sarg in die Erde gelassen hatten, segnete der Pfarrer nochmals die Verstorbene, sprach ein kurzes Gebet und verabschiedete sich dann mit der Entschuldigung bei mir, er müsse noch eine weitere Beerdigung in St. Mary's abhalten. Die einzigen, die mir kondolierten, waren die Träger. Ich war mir ja nun sicher, dass es sich um P-114-Modelle handelte, Replikanten, die zumindest den Anschein von eigenen Emotionen erwecken konnten.
»Ich versichere Ihnen mein tiefes Mitgefühl«,
sagte ein hagerer Blondschopf und drückte mir die Hand in einer genau berechneten Stärke.
»Möge sie die Erinnerung an die liebe Verstorbene begleiten wie ein wärmender Sonnenstrahl, denn Tanakshi ist die Auferstehung.«
Ich wollte schon die nächste Beileidsbekundung entgegennehmen, als ich plötzlich zu dem Blonden herumfuhr.
»Was haben Sie da eben gesagt?«
Meine Stimme entwickelte dabei eine für diesen Ort höchst unpassende Lautstärke. Der Träger starrte mich entsprechend entgeistert an.
»Wie bitte? Ich soll was?«
Seine Programmierung sah eine derartige Variante einfach nicht vor.
»Ihre letzten Worte«,
beharrte ich ungerührt.
»Was genau haben Sie gesagt?«
Das blonde P-114-Modell warf seinen Kollegen einen fragenden Blick zu und zuckte dann beinahe menschlich die Schultern.
»Ich sagte, denn Gott ist die Auferstehung. Es sollte Ihnen ein Trost sein. Oder sind Sie kein gläubiger Mensch?«
Die Situation war schon bizarr genug. In diesem Moment begriff ich jedoch nicht, um wie viel absurder es war, von einer biochemischen Maschine eine derartige Frage gestellt zu bekommen.
»Ich? Wieso?«
stotterte ich stattdessen wie ein Teenager, den man auf frischer Tat mit einem Porno-VR-Spiel erwischt hatte.
Ja, doch, aber sicher. Ich muss mich irgendwie verhört haben. Entschuldigen Sie bitte meine Unhöflichkeit, doch meine Nerven sind heute etwas angegriffen.«
Hastig drückte ich den übrigen Trägern die Hand, versah dabei jeden mit einem besonders hohen Trinkgeld und eilte dann auf direktem Weg zum Ausgang. Ich spürte die Kühle des Regens erst, als ich den Highway schon eine weite Strecke entlang geirrt war. Kopfschüttelnd blieb ich stehen. In meiner Trance war ich der Stadt in die genau entgegengesetzte Richtung gefolgt.
»Was für ein Tag«,
stöhnte ich auf. Erst schlief ich bei der Beerdigung meiner eigenen Mutter ein, und nun wartete ich im Nirgendwo über eine Straße, die sich in einen reißenden Sturzbach verwandelt hatte. Nahezu unbeteiligt beobachtete ich die Wasserwirbel zu meinen Füßen. Die teuren Lederschuhe waren bereits unrettbar aufgequollen. Ich aktivierte den Traffic Call an meiner Uhr und wartete in stoischer Gelassenheit auf das nächste Shuttle in Richtung Innenstadt. Jetzt, da ich den Anblick einer frisch geborgenen Wasserleiche aus dem Cottonwood River bot, dauerte es keine 2 Minuten, bis ein Linienbus neben mir anhielt. Als ich einstieg, beschlich mich das untrügerische Gefühl, dass irgendwo ein Kobold hämisch über mein Elend kicherte. Ich ließ mich auf einen freien Fensterplatz fallen und starrte ins trostlose Grau der Landschaft. Nur ein einziger Farbfleck fiel mir ins Auge, genau dort, wo ich gestanden hatte. Auf ein schiefhängendes Hinweisschild für das nächste Burger King-Restaurant war ein roter Schriftzug gesprüht worden. Tanakshi herrscht. Sofort fiel mir wieder der merkwürdige Satz des Totengräbers ein. Denn Tanakshi ist die Auferstehung. Jedenfalls hatte ich geglaubt, diese Worte aus dem Mund des P-114-Modells gehört zu haben. Viel wahrscheinlicher war allerdings, dass sich der verrückte Namen in mein Unterbewusstsein eingegraben und dort die wildesten Blüten getrieben hatte. Doch was es auch immer mit Tanakshi auf sich haben mochte, es war eindeutig mehr als nur ein einfaches Spray-Attack. Auf der gesamten Rückfahrt klebte ich förmlich mit der Nase an der Scheibe. Und jetzt, wo ich mich darauf konzentrierte, entdeckte ich den Namen an den unterschiedlichsten Orten. Von Hauswänden, Bretterzäunen, Straßenschildern und Videotafeln leuchteten mir die verschlungenen Schriftzeichen entgegen. Nicht selten hatten die unbekannten Vandalen auch einen Zusatz angehängt. So entzifferte ich »Ruferin der Toten«, »Die in der Tote wartet« und »Dein Reich komme«. Beinahe hatte es den Anschein, als würden sich die Botschaften direkt an mich wenden, als habe sich aber jemand einen Spaß daraus gemacht, überall in der Stadt kleine Wortfetzen zu verstreuen, die ich nun mühevoll wieder in einen sinnvollen Zusammenhang bringen musste. Aber wo sollte hier ein Sinn zu finden sein? Für mich las sich alles wie das wirre Gestammel zugedröhnter Cybergothics. Zurück in der Wohnung warf ich meine nassen Sachen in die Ecke und stellte die Dusche auf extra heiß. Für lange Zeit genoss ich den Schmerz der dampfenden Wasserstrahlen auf meiner Haut. Es war gleichzeitig Erquickung und Geißelung. Ich verließ die Kabine kurz bevor ein Besuch in einer Hautklinik unumgänglich würde.
»Willst du mal was echt Scharfes sehen?«
rief mir Bruce vom Wohnzimmer aus zu.
»Auf Sky 9 läuft ein echt heißer Interactive. Was ist?
Die Bräute sind wirklich ein Hammer.« Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, danke«, sagte ich. »Heute ist dafür wirklich nicht der richtige Tag. Schau lieber mal nach, was du zum Thema Graffiti findest und such Infos über den Namen Tanakshi, zwei Worte, das erste mit H.« Mit einem vierfachen Whisky ohne alles legte ich mich auf die Couch und betrachtete gespannt die Holomonitore an der Wand. Börsenkurse und Breaking News woben glitzernde Textgirlanden durch den Raum.
»Graffiti«,
hackte Bruce mit hörbar missbilligendem Unterton nach.
»Du meinst echt diese verrückten Schmierereien, die manche Hirnis sogar für Kunst halten? Wie bist du denn auf diese dunkle Straße geraten? Du wirst mir doch auf deine alten Tage nicht schwul geworden sein. Geht dich ein Scheißdreck an«,
entgegnete ich gereizt. »Tu deine Arbeit und verschon mich mit deinen dämlichen Kommentaren.« Nicht zum ersten Mal verfluchte ich die Tatsache, mein Intercom etwas zu lebensecht programmiert zu haben.
»Aber sofort doch, Meister«,
ereiferte sich Bruce hörbar gekünstelt. Seine Stimme war nun mindestens um eine Oktave höher.
»Ich renne, ich fliege. Muss nur noch kurz meine Augenbrauen nachziehen. Na, wo hab ich jetzt nur mein Mascara? Darf ich deins nehmen, Jeffrey, Darling?«
Ich nahm einen großen Schluck Whisky und schloss die Augen.
»Das war's«,
dachte ich. Damit war Bruce' Tage eindeutig gezählt. Wenn wieder etwas mehr Ruhe in mein Leben eingekehrt war, würde ich ihn umgehend gegen eine anonyme Sekretärinnenstimme ersetzen. Die Suche blieb erfolglos. Mein durchgeknalltes Intercom fand zwar einige Berichte zum Thema Graffiti, doch nirgendwo tauchte der gewünschte Name auf. Auch die Einzelsuche nach Tanakshi erbrachte keinen einzigen Treffer. Ich genehmigte mir ein weiteres Glas, um meine Hirnwindungen durchzupusten. Die Sache war mysteriös. Sollte ich etwa Zeuge eines Phänomens geworden sein, das erst vor wenigen Tagen oder gar Stunden seinen Anfang genommen hatte? Oder wurde hier wieder einmal etwas im ganz großen Stil vertuscht? War ich einem weiteren Battleground auf der Spur? Irgendwann während meines dritten oder vierten Whiskys musste ich eingedämmert sein. Als ich die Augen wieder aufschlug, glühte die Stadt bereits im abendlichen Zwielicht. Größere Wolkenlücken ließen den Blick frei auf einige frühe Sterne. Mein Kopf fühlte sich an, als habe ihn die halbe Football League als Trainingsball benutzt. Ich presste die Stirn gegen die Scheibe und starrte hinab auf die geometrisch geordneten und dort auch wieder verwirrenden Symbole, die die Straßen in die Oberfläche der Stadt gegraben hatten. Die Semantik dieser aus Beton und Stahl geformten Zeichen blieb mir ähnlich rätselhaft wie jenes unbekannte Tanakshi. Irgendetwas in meinem Inneren sagte mir jedoch, dass die Antwort genau vor meinen Füßen lag. Da ich ohnehin zu aufgewühlt zum Schlafen war und mein umnebelter Kopf dringend frische Luft benötigte, zog ich mir warme Kleidung und festes Schuhwerk an und verließ die Wohnung. Bruce machte sich Gottlob nicht einmal die Mühe, mich mit einer anzüglichen Bemerkung zu verabschieden. Der Regen hatte endlich aufgehört. Ich bedankte mich bei Gott, der UMC und wem auch immer für kleine Gefälligkeiten und marschierte los. Mit tief im Anorak vergrabenen Händen bog ich wahllos einmal links und dann wieder rechts ab. Ich hatte kein bestimmtes Ziel. Nach den Wirren des Vormittags genoss ich nun einfach die klare, reine Luft und die Stille um mich herum. Mein Abendspaziergang erfüllte natürlich noch einen anderen Zweck. Unablässig suchten meine Augen nach weiteren Puzzleteilen, die mich dem Verständnis einer möglicherweise bedeutsamen Botschaft näher bringen würden. Meinen ersten Hinweis entdeckte ich auf der Motorhaube eines uralten benzingetriebenen Toyotas. Der Anblick war gleich in zweierlei Weise verwirrend. Wer einen derart seltenen Oldtimer fuhr, besaß in der Regel auch eine Garage. Warum aber hatte man das Fahrzeug hier auf offener Straße abgestellt? Der Eigentümer musste froh sein, wenn er am Morgen noch die Hälfte der Karosse vorfand. Quer über den roten Lack der Haube verlief ein frischer schwarzer Schriftzug. Tanakshi, die alte Schlange im Hause des Yidlan. Die Zusätze und Beinamen wurden immer verrückter. Welcher Code verbarg sich hinter dem Begriff der alten Schlange? Und wie fügte er sich in die übrigen Fragmente? Im Haus des Yidlan klang dagegen wie eine verschlüsselte Ortsbezeichnung. Es war geradezu paradox, doch je mehr Mosaiksteinchen ich zusammensuchte, desto unübersichtlicher wurde das Gesamtbild. Von einer düsteren Vorahnung beseelt irrte ich weiter durch die Stadt. Unsichtbare Fäden lenkten mich wie eine Marionette. Immer dann, wenn ich mich endlich wieder auf den Rückweg machen wollte, fand sich irgendwo ein neues Zeichen. Die Markierungen waren nicht immer auf den ersten Blick zu bemerken, doch wenn man wie ich gezielt danach suchte, entwickelte sich langsam ein Gespür für die bevorzugten Orte der Sprayer. Von Brückenpfeilern, Laternenmasten und dem Asphalt der Straße schien es mich anzuschreien. Jenes Kunstwort, von dem offenbar niemand bislang Kenntnis genommen hatte. In den meisten Fällen fand sich nur der einfache Name, doch gelegentlich hatte man »Herrscht« oder »Königin des Neuen Reichs« angehängt. Ich verlor jegliches Zeitgefühl. Erst als die Umrisse einer hohen Mauer auftauchten, wusste ich plötzlich wieder, wo ich mich befand. Wie die Zinnen einer finsteren mittelalterlichen Burg ragte St. Patrick's vor mir in den Nachthimmel. Der Friedhof. Irgendwie passend, dass mich meine Schnitzeljagd an einen derartigen Ort geführt hatte, dachte ich. Nahezu alle Graffitis verströmten eine düstere, morbide Aura. »Ruferin der Toten«, erinnerte ich mich wieder. Es klang albern. War ich am Ende etwa nur auf die krude Werbekampagne für ein neues Horror-VR-Spiel hereingefallen? Obwohl ich davon ausging, dass der Friedhof über Nacht abgesperrt war, folgte ich der Mauer zum Eingang. Eine schon unwirkliche Stille lag über dem Ort. Meine Schritte hallten unangenehm laut auf dem Pflaster wider. Kein Schrei eines Käuzchens, kein Brummen eines Kopters war zu hören. Offenbar wurde hier die Ruhe der Toten mehr als anderswo geachtet. Das Eingangsportal begrüßte mich mit seinen Fledermäusen, die wie Miniaturgeier auf mögliche Beute lauerten. Die Flügel des großen Eisentores waren geschlossen und zusätzlich mit einer schweren Kette gesichert worden. Ich umfasste die sich windenden Schlangen und Efeuranken und starrte gedankenverloren über die Reihen der Gräber, die sich in der Finsternis verloren. Warum nur verschloss man einen Friedhof? Die, die drinnen waren, konnten nicht heraus, und die, die draußen waren, hatten sicher kein Verlangen danach, hineinzukommen. Ich wollte mich gerade abwenden, als mir ein seltsamer Lichtschimmer auffiel. Ein fahles, gelbes Flackern tanzte zwischen den Reihen zu meiner Linken. Ich zwängte die Hälfte meines Kopfes zwischen die Gitterstäbe, doch auch so konnte ich den Ursprung des Lichts nicht erkennen. Eine mächtige Ponderosa-Kiefer versperrte mir mit ihren weit ausladenden Ästen die Sicht. Die Quelle des Flackerns musste irgendwo hinter einem kleinen Hügel am westlichen Rand des Friedhofs verborgen sein. Meine Sinne waren aufs Äußerste angespannt, und so zuckte ich heftig zusammen, als ein Geräusch an meine Ohren drang. Es klang wie eine seltsame Melodie. Sie war allerdings so leise, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie von Instrumenten oder menschlichen Stimmen erzeugt wurde. Die ätherischen Töne kamen aber eindeutig aus der Richtung des Lichtscheins. Ich zog meinen Kopf zurück und folgte der Außenmauer in westlicher Richtung. Irgendjemand war unerlaubt auf das Gelände des Friedhofs eingedrungen, und ich musste unbedingt wissen, wer diesen nächtlichen Spuk veranstaltete. Wahrscheinlich feierten nur ein paar pubertierende Jugendliche eine schwarze Messe oder das, was sie dafür hielten. Vielleicht aber waren es auch diejenigen, die mich ohne es zu wissen hierher geführt hatten. Dieser Gedanke ließ meine Füße immer schneller ausgreifen. Vielleicht versammelten sich hier in dieser Nacht die Jünger der geheimnisvollen Tanakshi. Erst jetzt spürte ich, wie etwas Warmes mein Gesicht hinablief. Meine Finger ertasteten klebriges Blut. Notdürftig betupfte ich die Wunde mit einem Taschentuch. In der Aufregung hatte ich gar nicht mitbekommen, bis ich eines der geschmiedeten Efeublätter in meine Wange gebohrt hatte. Ich folgte der Mauer für etwa 300 Meter, doch nirgendwo fand sich eine Möglichkeit, ins Innere des Friedhofs zu gelangen. Der heilige St. Patrick bewachte seine Toten gewissenhafter, als mir lieb war. Da ein Kopter gerade nicht greifbar war und ich auch nicht zufällig einen Enterhaken eingesteckt hatte, marschierte ich notgedrungen weiter. Ich erreichte schließlich die äußere westliche Grenze und bog im rechten Winkel nach Norden ab. Der Untergrund wechselte schon bald von Beton auf groben Kies. Westlich der Mauer erstreckte sich meist unbebautes Brachland, aus dem die Schlote verlassener Fabriken ragten. Wie die skelettierte Hand eines Riesen schienen sie mir im Todeskampf zuzuwinken.
Was ist Tanakshi? Welches Grauen erwartet den Protagonisten? Nachzulesen in der Anthologie Avatare, Roboter und andere Stellvertreter aus dem Wendepunkt Verlag.